Herzlich willkommen zu Ein Pott Grünes, dem Podcast der Pankower Bündnisgrün mit Helene und...
Und mit Holger und mit Bettina Jarasch, unserer Pankower Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus. Und da treffen wir dich heute auch an deinem Arbeitsplatz. Hallo Bettina, schön, dass wir hier sein können.
Hallo.
Bettina, du bist ja als Abgeordnete der Berliner Grünen Sprecherin für Integration und Flucht und Religionspolitik. Also die Themen sind ja eigentlich immer aktuell, aber gerade im Augenblick besonders präsent. Und es sind ja auch Themen, die viele Menschen bewegen und teilweise die Gesellschaft polarisieren können. Wie bist du denn genau eigentlich zu diesen beiden Themen gekommen?
Also das Thema Integration und Flucht ist eigentlich der Grund, weshalb ich überhaupt bei den Grünen gelandet bin. In meinem Fall war das 92, 93, als ich hier in Berlin studiert habe und damals die Debatten um das Boot ist voll und die die Grundgesetzänderung zum Asylrecht. Und das hat mich bewogen, überhaupt politisch aktiv zu werden. Ich habe dann in der Studentengemeinde Asylarbeit gemacht, Kirchenasyl, und wir haben dann auch angefangen, mit Menschen ohne Papiere zu arbeiten. Und darüber, die Geschichte erspare ich euch, bin ich dann im Bundestag gelandet als Referentin der damaligen Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses, Christa Nickels, eine der Gründungsgrünen, und die war auch gleichzeitig Sprecherin für Religionspolitik. Und das hat vermutlich dann in der Folge dazu geführt, dass auch dieses Thema zu meinem Thema wurde. Und jetzt nach einem längeren Wegen und Umwegen als Abgeordnete bin ich eigentlich sehr glücklich, dass ich zu meinem Herzensthema Integration und Flucht quasi wieder zurückkehren konnte.
Du bist auch in der katholischen Kirche engagiert in Kreuzberg. Hat es dich diesen Themen auch nochmal näher gebracht?
Ja, klar. Es gibt wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass man religiös sein muss, um sich für Menschenrechte einzusetzen oder um sich für Geflüchtete einzusetzen. Natürlich nicht. Aber es gibt so einen Grundimpuls, der für mich zumindest schon auch aus meiner Religion kommt. Und das heißt einfach immer, bei den Schwächsten zu sein. So, also an den Rändern zu sein, bei den Schwächsten zu sein. Und dann auch so ein Grundgefühl für das, was Menschenwürde eigentlich ist und was Menschenwürde alles auch verletzen kann. Und das hat schon sehr viel mit den Themen zu tun, wie wir es leider jetzt in diesen Tagen auch an den Außengrenzen der EU gerade feststellen, wo Menschenwürde ja wirklich mit Füßen getrampelt wird.
Ist natürlich gerade sehr aktuell. Bevor wir jetzt in diese sehr aktuelle Nachrichtenlage noch mal ein bisschen genauer einsteigen, würden wir gerne noch mal kurz erfahren, wie du überhaupt zu den Grünen gekommen bist. Du hast es schon ein bisschen angerissen gerade, 92, 93 als Studentin in Berlin, und dann warst du Referentin für eine Bundestagsabgeordnete. Aber magst du noch mal ganz kurz deine Station ein bisschen chronologischer erklären? Ich glaube, du warst auch mal Landesvorsitzende in Berlin, richtig?
Ganz genau, das kam danach. Also zunächst mal muss ich sagen, ich bin in Augsburg aufgewachsen, habe hier in Berlin dann Philosophie studiert und hatte aber vorher schon ein Redaktionsvolontariat gemacht. Das heißt, ich bin ausgebildete Redakteurin, Journalistin, und deswegen hatte ich natürlich ganz lange Zeit kein Parteibuch, weil das ja auch so zum journalistischen Ethos gehört, dass man Abstand hält zu allen Parteien. Und als ich dann aber nach dem Studium eben über diese Flüchtlingsarbeit im Bundestag als Referentin da beim Menschenrechtsausschuss gelandet war, habe ich nach ein paar Jahren festgestellt, A, ich bin sowieso grün gelabelt, B, wenn ich ehrlich bin, da hatte ich dann für eine andere Abgeordnete inzwischen schon gearbeitet, ich möchte selbst Politik machen. Also ich will nicht nur Texte, ich will nicht weder nur kommentieren, wie es Journalisten tun, noch möchte ich nur Reden aufschreiben und hoffen, dass meine Abgeordnete die so rüberbringt, wie ich sie gerne rübergebracht hätte, sondern ich wollte gerne selber Politik machen. Und das war einfach eine innere Entwicklung. Und daraufhin habe ich beschlossen zu kündigen und bin eingetreten bei den Grünen. Und dann ging irgendwie alles sehr schnell. Dann bin ich im Landesvorstand Berlin aktiv geworden und ein Jahr später bin ich dann zur Parteichefin der Berliner Grünen gewählt worden. Das war ich 6 Jahre lang. Und bis 2016, also bis zum Beginn der aktuellen Legislatur. Und jetzt bin ich eben hier Abgeordnete im Abgeordnetenhaus. Wieder eine neue Phase in meinem Leben.
Im Bundesvorstand warst du auch mal, ne?
Stimmt. Das war zwischendrin noch 4 Jahre. Das war aber parallel zu der Zeit als Landesvorsitzende, war ich im Bundesvorstand und habe da die Religionskommission geleitet, die nach vielen Jahren von heftig umstrittenen Parteitagsanträgen zum Thema Religion und Privilegien der Kirchen mal das Verhältnis, das wir Grünen uns vorstellen, zwischen Religionen, Weltanschauungen, Staat und Gesellschaft mal grundsätzliche Vorschläge machen sollte. Aber es gibt einen Unterschied. Erstens bin ich als Parteichefin natürlich noch mal auf eine andere Weise gebunden an das, was auch unsere Programmatik ist. Es ist meine Aufgabe, das zu vertreten, was unsere Partei beschließt. Und zweitens bin ich Generalistin. Und das ist, glaube ich, noch der entscheidendere Punkt. Also ich muss zu allen Themen was sagen können. Und es fehlt für unsere Landesvorsitzenden, das wird den jetzigen nicht anders ergehen, fehlt einfach die Zeit, um sich in einzelne Themen wirklich tiefer einzuarbeiten. Und insofern ist es schon nochmal eine neue Erfahrung jetzt als Abgeordnete, wie gesagt, in meinem Fall tatsächlich zu meinem eigentlichen, also Herzensthema, Integration und Flucht zurückzukehren und in die Tiefe gehen zu können. Und natürlich, und das hängt damit zusammen, dass wir in der Regierung sind hier, auch wirklich Dinge umsetzen zu können, die dann auch Wirklichkeit werden.
Jetzt hast du ja eigentlich schon erläutert, was deine Motivation, Politikerin zu werden, war. Warum hast du das aber für Pankow gemacht? Du bist ja Wahl-Pankowerin, aber du bist ja wahrscheinlich nicht als junge Studentin nach Pankow gezogen damals, sondern wo man so hinzieht, nach Kreuzberg oder Neukölln oder...
Ja, da kann man ja heutzutage drüber streiten, wo Studentinnen so hinziehen, aber tatsächlich, ich gehöre zu denen, sogar zu den Menschen, die in Berlin seit vielen, vielen Jahren fast nie umgezogen sind. Jetzt ziehen die Menschen nicht mehr um, weil sie es nicht mehr leisten können. Damals war es einfach so, weil wir uns in dem Haus sehr wohl gefühlt haben, in dem wir sind. Ich wollte zu gerne zu den Pankower Grünen gehören, weil ja, die Tatsache, dass wir so sehr betonen, dass wir Bündnisgrüne sind, also das Bündnis 90, die Grünen zusammenkommen, war für mich wichtig. Ich fand gerade diese starke Bürgerrechtsorientierung, die Bündnis 90 Leute ja zu uns gebracht haben, womit die unsere Partei auch nochmal bereichert haben, die ist in Pankow halt noch stark lebendig und das fand ich gut. Und was mir außerdem in Pankow gefallen hat, war immer, dass wir oft mal so einen dritten Weg gehen. Also es gibt eine Parteidebatte, die sich in vermeintlich einfache Für-, Pro- und Contra-Positionen aufteilt und die Pankower suchen dann einen dritten Weg, wie man mit den Fragen anders umgehen kann und das hat mir immer gefallen.
Aktuell ist ja die Lage an der griechischen und auch an der bulgarischen Grenze sehr ernst, wie du auch eingangs schon erwähnt hast. Tausende von Menschen aus Kriegs- und Krisenregionen, insbesondere aus Syrien, haben die Türkei verlassen und wollen jetzt in die EU kommen. Dort sind aber, wie wir wissen, bislang zumindest die Grenzen dicht und die Menschen kampieren im Niemandsland, also es müssen ja schreckliche Zustände sein. Und wir fragen uns eigentlich, wie sich das, was da gerade an Europas Grenzen passiert, auf deine tägliche Arbeit auswirkt.
Zunächst mal rechne ich damit, und das macht sich jetzt auch schon bemerkbar, dass das die Schwerpunkte meiner Arbeit komplett verlagern könnte. Ich habe in den letzten Jahren, also wir sind ja inzwischen 5 Jahre nach 2015, und das heißt nach der Zeit, als so viele Flüchtlinge so plötzlich ankamen und auch in Berlin die Behörden überfordert waren, ein Stichwort dafür war ja der Lageso-Skandal und so. Noch so praktisch in den Ausläufern dieser Zeit bin ich Abgeordnete geworden. Und in den letzten 3 Jahren, und das fand ich eigentlich auch gut so, hat sich die Arbeit immer stärker auf integrationspolitische Themen verlagert. Also wirklich um die konkrete Frage, wie können die Menschen, die hierher gekommen sind, wirklich ankommen und Teil dieser Gesellschaft werden. Und da geht es um Sprachkurse und um Orientierung und es geht um Wohnung und Arbeit. Und es geht sogar darum, Geflüchtete zu unterstützen, die selbst schon wieder NGOs gründen und ehrenamtlich aktiv werden wollen. Also wir waren da schon doch einige Schritte weitergekommen. Und jetzt wird natürlich das Thema Flucht und Aufenthalt und auch aufenthaltsrechtliche Fragen, die Fragen von Unterbringung und so, womöglich sehr schnell wieder sehr in den Vordergrund rücken. Und das ist das, was mich gerade wirklich umtreibt, in einer Zeit, 5 Jahre nach 2015, die AfD auch stark gemacht haben. Die AfD hat ja immer schön zynisch gesagt, dass die Flüchtlingswelle für sie ein Geschenk gewesen ist. Und die gesellschaftlichen Debatten haben sich geändert. Und deswegen glaube ich zwar schon, dass die Berliner Gesellschaft bereit ist, nach wie vor auch Menschen aufzunehmen. Darauf setze ich schon. Ich glaube aber, dass es unsere Aufgabe sein wird, zu zeigen, dass wir das auch hinkriegen, dass wir vorbereitet sind und dass unsere Gesellschaft und auch unsere staatlichen Strukturen und Behörden das können. So, und da wird sich die Aufgabe hinverlagern. Und dann ist die andere Sache, die mich natürlich auch umtreibt. Ich weiß, dass wir nicht von Berlin aus die Welt retten können. So, und wir können auch nicht von Berlin aus diese wirklich fürchterliche Situation in den griechischen Lagern und an den Außengrenzen auflösen, wo die EU gerade alle ihre humanitären Standards selber kaputt macht. Also es ist ziemlich krass und ich hätte nicht erwartet, dass es so brutal geschieht, wie es jetzt gerade geht und dass wir drüber reden müssen, dass es die Aufgabe von Polizisten ist, eigentlich die Geflüchteten vor prügelnden Menschen zu schützen, anstatt auf sie zu schießen, wenn sie ins Land einwandern wollen. Also insofern, wir sind in einer echt krassen Situation, werden wir aber von Berlin aus nicht lösen können. Und ich finde aber schon, dass wir wenigstens einen Beitrag leisten müssen, auch als Bundesland.
Du hast doch jetzt auch vor ein paar Tagen einen Brief mit unterzeichnet an den Bundesinnenminister Horst Seehofer, zusammen mit anderen unserer grünen Fraktion, Silke Gebel, Antje Karpek und Wirtschaftssenatorin Ramona Popp. Ihr wolltet mit diesem Brief ja bezwecken, dass Berlin gestattet wird, die ganz besonders Schutzbedürftigen, allen voran Kinder und Jugendliche, von den griechischen Inseln jetzt ad hoc in Berlin unterzubringen. Gab es da schon eine Antwort?
Seehofer hat uns persönlich noch nicht geantwortet. Ich merke aber schon an den Berichten, die ja jetzt in den Medien jeden Tag zu lesen sind, dass der Druck, nicht nur unser Druck, aber auch unser Druck, anfängt zu wirken. Denn zumindest hat Seehofer schon mal die Idee in den Raum gestellt, dass man wenigstens die Kinder rausholen müsste als besonders Schutzbedürftige. Und was wir wollen, ist aber eben noch einen Schritt weiter zu gehen. Wir wollen eben auch nicht mehr nur darauf warten, dass die Bundesrepublik selbst praktisch jetzt, so wie es eigentlich vorgesehen ist, nach Dublin-Verordnung und so sagt, wir nehmen einen Teil der Geflüchteten aus den griechischen Lagern, nehmen sie praktisch Griechenland ab und machen die Asylverfahren hier und dann werden die ganz normal nach dem üblichen Verteilungsschlüssel auf alle Bundesländer verteilt, sondern wir als Land Berlin sind bereit, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir machen ein eigenes humanitäres Aufnahmeprogramm. Das ist im Aufenthaltsgesetz sogar vorgesehen. Und Berlin hat das, wir haben das als rot-rot-grüner Senat schon mal beschlossen. Das war auch ein Antrag, auf den ich sehr stolz bin, muss ich sagen. Wir wollten nämlich besonders Schutzbedürftige aus dem Nordirak herausholen, vor allem Jesidinnen, die Kinder von den IS-Vergewaltigern bekommen haben und die dadurch in ihrer Heimat einfach auch nicht mehr leben können. Und denen wollten wir hier einen neuen Start ermöglichen. Und wir haben jetzt gesagt, okay, wir sind bereit, sowas auch zu machen für natürlich nicht alle, das würden wir nicht schaffen, aber für einen Teil der wenigstens der Kinder und besonders Schutzbedürftigen aus den Lagern. Wir ermöglichen ihnen hier zur Ruhe zu kommen, sich zu stabilisieren und dann können die hier in ein geordnetes Asylverfahren gehen. Das ist die Idee. Berlin ist das einzige Bundesland, das diesen Schritt in dieser Form jetzt bereit ist zu gehen. Und ich hoffe einfach, dass Seehofer sich dem nicht mehr verweigern kann angesichts der humanitären Katastrophe. Denn leider ist es bislang so, auch dafür brauchen wir das Einverständnis des Bundesinnenministers.
Mhm. Berlin hat jetzt die Voraussetzungen geschaffen, sagst du, und ist das erste Bundesland, was das sozusagen auf den Weg gebracht hat. Wie bereit werden Berlin ganz praktisch und auch Pankow, die Leute hier aufzunehmen und zu integrieren? Also haben wir unsere Hausaufgaben gemacht?
Also für diese Gruppe und Größenordnung, über die wir da sprechen, sowieso. Mhm. Das war schon vor Weihnachten klar. Denn vor Weihnachten hatten wir schon die ersten Vorstöße gemacht und angeboten, eine kleinere Gruppe, 70 bis 100 Kinder so aufzunehmen. Und sowohl die Bildungsverwaltung sagt uns, dass es die Plätze in betreuten Jugendwohneinrichtungen, da würden nämlich alleinreisende Kinder erstmal hinkommen, die kommen nicht einfach in eine Flüchtlingsunterkunft.
Sind die gekommen?
Dass es die Plätze gibt. Und auch in den Flüchtlingsunterkünften allgemein haben wir im Moment circa 2000 Plätze frei an Kapazitäten. Und das heißt, für so eine Gruppe in der Größenordnung, die da realistisch ist, würde es nicht an den Plätzen scheitern. Ja, da hätten wir unsere Hausaufgaben gemacht. Und auf deine Frage, nein, leider nicht, weil er einfach nicht so sehr fürchtet wie einen deutschen Sonderweg, so nennt er das ja dann immer so schön. Er hat uns das bisher nicht erlaubt. Ich sag mal so, auch das ist eine andere Front, an der wir kämpfen. Ich habe einen Antrag geschrieben, den hat der Innensenator sich jetzt zu eigen gemacht, für eine Änderung des Aufenthaltsgesetzes genau an dieser Stelle. Wir wollen nämlich künftig so eine eigene humanitäre Landesaufnahmeprogramme auch beschließen können, ohne dass der Bundesinnenminister sein Einverständnis geben muss, sondern wollen da autonomer werden und die Bundesländer stärken. Der muss im Bundesrat aber noch angenommen werden.
Ich meine, die Situation an den EU-Außengrenzen Bulgarien, aber noch sehr viel präsenter in den Medien Griechenland, ist ja auch deswegen so verfahren, weil die EU an sich sehr uneins ist, was die Aufnahme oder Verteilung von Flüchtlingen betrifft. Offensichtlich ist man sich aber gerade sehr einig, dass die EU-Außengrenzen geschützt werden müssen. Dafür gibt es sogar 700 Millionen Euro, habe ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen. Die kommen aber nicht bei den Menschen an, die es jetzt gerade bräuchten, nämlich den Geflüchteten. Wir haben ja auch einen EU-Parlamentarier vor Ort. Erik Marquardt hat jetzt in den letzten Tagen immer wieder berichtet. Er hat übrigens auch einen eigenen Podcast. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und hat erzählt von Tränengasattacken und was was wir auch in manchen Bildern sehen, Prügeleien mit Journalisten. Also den Menschen vor Ort hilft Geld der EU gerade gar nicht, das fließt in die Grenzsicherung. Was können wir denn, du hast es vorhin schon angedeutet, wir können nicht so viel tun aus Berlin aus, aber was können wir von Berlin aus tun, vielleicht Druck aufbauen, um da dauerhaft den Menschen politische Lösungen zu bieten?
Wir können auf allen Ebenen Druck machen für eine europäische Lösung, wie sie aber übrigens unsere Europafraktion auch schon lange vorgeschlagen hat. Das heißt, eine Koalition der Willigen im Grunde, dass die, wenn es im Moment einfach unrealistisch ist, offensichtlich, dass es gelingt, eine solidarische Verteilung von Geflüchteten auf alle EU-Staaten hinzubekommen, dann sollen die Länder vorangehen, die dazu bereit sind. Und dann sollen die anderen dafür finanziell einen Beitrag leisten, allerdings einen, der dann nicht für Grenzsicherung, sondern vielleicht mal wirklich für die Menschen gedacht ist. Wir können dafür Druck aufbauen und tun das auch, denn wir sind als Land Berlin ja ein Stadtstaat und dadurch auch Mitglied in diversen Städtenetzwerken, auch europaweiten Städtenetzwerken. Und diese Städtenetzwerke können Druck machen, da gehört auch dieses Städtenetzwerk dazu, das eben als sichere Häfen bereitsteht, Flüchtlinge freiwillig über die Verteilquote hinaus aufzunehmen, dass wir einfach als europäische Städte in Europa zeigen, es gibt hier viele Menschen, die sind bereit, Geflüchtete aufzunehmen, trotz der Politik ihrer Regierungen, trotz des Zögerns ihrer Regierungen. Wir können darüber versuchen, mit Druck aufzubauen. Und wir können natürlich jetzt vorangehen. Ich glaube, wenn wir zeigen könnten, dass das alles möglich ist, das, was wir jetzt gerade versuchen, wenigstens eine Gruppe rauszuholen, dann können auch andere nachfolgen. Und das würde vielleicht wieder eine Trendwende bringen. Denn eins finde ich wirklich, was ich wirklich am krassesten finde, niemand mehr redet davon, dass die Menschen, die da jetzt ankommen, zuallererst mal ein Recht auf ein Asylverfahren haben.
Das wird einfach ausgehebelt.
Das wird einfach faktisch ausgehebelt, indem man sie die Grenze nicht überschreiten lässt. Und auch in der Sprache, die da verwendet wird, und zwar egal, welchen Fernsehsender, welchen Ministern man gerade zuhört, dann ist die Rede von illegalen Migranten, die sich gewaltsam Zutritt verschaffen. Das ist AfD-Sprech. Das kann nicht sein, dass demokratische Staaten und Vertreter demokratischer Parteien diese Sprechweise übernehmen. Das sind Menschen, die erstmal einen Anspruch auf ein geordnetes Asylverfahren haben.
Aber Griechenland entscheidet, erstmal 4 Wochen lang dieses geltende Recht auszusetzen.
Ja, und man muss sagen, mit dem inzwischen ja nicht mal mehr stillschweigenden Einverständnis der EU, weil die Sorge davor, dass wir die Situation nicht bewältigen können, die entstehen würde, wenn wir anders handeln würden, offensichtlich größer ist. Und das halte ich wirklich für eine Riesengefahr, denn Europas muss sich gerade in so einer Situation handlungsfähig zeigen. Und wenn das europäische Wertefundament nicht auch in Krisenzeiten hält, dann ist es nichts wert. Und das ist das, was letztendlich Europa zusammenhalten muss. Und deswegen finde ich das schon nicht nur für die geflüchteten Menschen dort und dies individuell, sondern auch für Europa insgesamt ziemlich katastrophal, was sich da gerade tut.
Ich weiß auch, dass du als Sprecherin für Integration und Flucht mit einigen geflüchteten Menschen und Integrationsprojekten in Berlin und Pankow in Kontakt bist und die auch kennst. Und wie nimmst du denn die Stimmung dort aktuell wahr? Da wird ja sicher auch die aktuelle Nachrichtenlage verfolgt.
Also im Grunde melden sich gerade viele von diesen Organisationen aus Pankow, aber auch aus anderen Bezirken in der Stadt und sagen eher, dass sie bereitstünden. Dass sie sich vorbereiten, ihren Beitrag zu leisten. Ich glaube, die Leute sind eben schon noch da, gerade die NGOs. Ich sage, es gibt ja inzwischen sogar ganz viele Organisationen, wo Migranten sowieso, aber auch Geflüchtete, die vor ein paar Jahren selbst noch als Geflüchtete gekommen sind, inzwischen schon wieder versuchen, selbst einen Beitrag zu leisten und zu helfen. Und die machen sich bereit. Manche von denen sind auch vor Ort und die können ähnlich wie Erik Marquardt selber berichten, was da passiert, aber haben sich jetzt auch schon gesagt, sie würden uns unterstützen, wenn wir wirklich von Berlin aus Leute holen wollen. Da gibt es also auch zivilgesellschaftliche Organisationen. Was ich allerdings ansonsten wahrnehme, und das ist schon eine Sache, da müssen wir, glaube ich, auch als Pankower Grüne klar sein und vielleicht auch auf die Menschen in Pankow offen zugehen. Ich war neulich vor ein paar Tagen in der Pankower Kirchengemeinde in meinem Wahlkreis eingeladen, zum Thema Integration und Flucht. Die Einladung erfolgte natürlich, bevor jetzt klar war, was hier an den Außengrenzen an der EU passiert. Und ich habe die Menschen gefragt, das waren natürlich lauter sehr wohlmeinende Bürgerinnen und Bürger, ich habe die gefragt und habe gesagt, wenn jetzt doch tatsächlich wieder eine größere Zahl von Geflüchteten käme, würden sie denn wieder helfen? Es haben doch sicher viele von ihnen damals Betten in Turnhallen aufgebaut und Willkommensinitiativen gegründet und da mitgemacht. Wären sie denn wieder dabei? Und Dann kam von mehreren Seiten erstmal die Rückfragen so, ja, wäre denn der Staat bereit? Würde das denn diesmal geordnet ablaufen? Hätten wir wieder einen Lagesus-Skandal sozusagen? Oder haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, so wie du es vorhin gesagt hast, Helene?
Und also das, eine Solidarität, aber auch ein bisschen eine Sorge?
Solidarität, ja. Ja, verbunden mit einer Sorge, und zwar gar nicht vor den Geflüchteten, sondern einer Sorge, dass die AfD Oberwasser kriegt. Das war den Menschen anzumerken. Und deswegen dieser Wunsch nach danach, dass der Staat seine Handlungsfähigkeit zeigt, aber nicht, indem er Flüchtlinge abweist, sondern indem er es hinkriegt, dass es ein geordnetes, ruhiges Verfahren ist, so dass nicht ganz Berlin ins Chaos stürzt. Und ich würde sagen, ja, das kriegen wir hin, aber ich glaube, da müssen wir jetzt mal anfangen, wirklich auch in diese Richtung zu kommunizieren, weil dann glaube ich schon, dass die Menschen wieder bereitstehen würden, viele von ihnen jedenfalls.
Wie sähe das denn konkret aus, vielleicht kurz-, mittel-, langfristig gesehen? Also, was tun wir in Berlin und Pankow konkret, wenn Geflüchtete zu uns kommen? Erstmal, wenn sie ankommen, dann aber, wenn sie hier angekommen sind und integriert werden müssen für eine Perspektive in diesem Land.
Die ersten Schritte, die Ankunft, die wurde damals ja auch schon fast zu einer Aufgabe der Zivilgesellschaft, weil die Leute eben, bevor sie überhaupt registriert wurden und bevor man ihnen einen Schlafplatz irgendwo zugewiesen hat, tagelang vor dem Lageso kampiert haben. Und dann gab es Gruppen aus der Zivilgesellschaft, die dafür gesorgt haben, dass sie vielleicht wenigstens ein Zelt aufbauen oder einen Kaffee kriegen. Also so brutal war das tatsächlich ja damals. Das wäre jetzt nicht mehr so. Inzwischen gibt es ein Ankunftszentrum, das ist in Reinickendorf, da würden Neuankömmlinge erstmal hingehen. Wir überlegen gerade, es wird eventuell ein weiterer Ort hergerichtet, als falls es denn nötig wird für ein weiteres Ankunftszentrum für die ersten Tage. Das wäre dann tatsächlich Buchholzer Straße, also Bezirk Pankow. Ein erster Schritt für uns wäre also mal zu schauen, wen man da rundherum ansprechen kann, dass die, wenn die Menschen ankommen, sie auch Ansprechpartner haben. Denn diese Aufnahmeeinrichtung in der Buchholzer Straße ist schon geschlossen worden und es wird jetzt überlegt, die wieder zu reaktivieren. Das wäre eine konkrete Aufgabe für uns in Pankow. Mhm. Und dann ist es so, dass die Menschen verteilt würden auf verschiedene Unterkünfte in der Stadt. Und dann kommt, glaube ich, vor allem auch wieder die Zivilgesellschaft ins Spiel, dann auch wieder hinzugehen und den Menschen zu sagen, ihr seid hier willkommen, als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen für die vielen Fragen, die dann auftauchen und so weiter. Wir haben inzwischen professionalisierte Strukturen, aber gerade so der Aufbau von persönlichen Beziehungen zu Einzelnen, der lässt sich nicht so ersetzen. Und was wir überlegen könnten, denn es sind ja auch bei uns im eigenen Kreisverband ganz viele Leute, die in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind. Und zwar sogar, obwohl sie, was weiß ich, wegen Klimawandel bei uns eingetreten sind, aber trotzdem in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind, habe ich jetzt schon in letzter Zeit sehr viele auch kennengelernt, die mich angesprochen haben. Vielleicht sollten wir eine Ehrenamtskonferenz machen. Denn es gab diese ganzen Ehrenamtlichen und viele von denen sind noch dabei, sind aber auch ein bisschen frustriert, weil sie sich auch alleingelassen fühlen. Die Aufmerksamkeit, die öffentliche ist weg. Manchmal haben sich auch die Türen der Verwaltungen wieder geschlossen sozusagen. Und die arbeiten immer noch mit den Menschen, aber haben nicht das Gefühl, dass sie noch die nötige Unterstützung kriegen. Und es wäre, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, was braucht ihr, wie können wir zusammenarbeiten, um dann bereit zu sein.
Und mittel- und langfristig, was ich vorhin angedeutet habe, also welche Integrationspolitik betreiben wir denn in Berlin zurzeit?
Also,
du sprichst ja auch gerne von neuer Integrationspolitik. Was ist damit gemeint?
Also genau genommen ist die neue Integrationspolitik eine, die den Begriff Integration ziemlich schnell überflüssig macht. Sage ich jetzt mal vorsichtig, weil das ja mein offizieller Titel ist. Aber es geht mehr um den Begriff. Das heißt, wir wollen möglichst schnell Richtung echte Teilhabe und Partizipation. Wir wollen, dass die Menschen einfach Teil der Stadtgesellschaft sind. Mit allen Rechten und mit allen Zugängen und mit der Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und, was ich immer ganz wichtig finde, auch selbst für ihre Rechte einzutreten. Sodass sie nicht Menschen brauchen, die immer stellvertretend für sie sprechen, sondern dass sie selber reden können. Und um das hinzukriegen, müssen wir unsere Stadt öffnen. Und ganz konkret für Pankow würde ich sagen, wir sind ja in Wahrheit ein total internationaler Bezirk mit Menschen aus zig Regionen dieser Erde, die da leben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Geflüchtete, Menschen mit Migrationsgeschichte, aber auch Leute, die einfach in der internationalen Entwicklungsarbeit oder politischen internationalen Arbeit tätig sind und ganz selbstverständlich mehrsprachig alles sind. Aber unser Bezirk ist nicht mehrsprachig, so wie Berlin insgesamt nicht. Ganz konkret heißt es, wenn Pankow ein mehrsprachiger Bezirk würde, ein Bezirk würde, wo Mehrsprachigkeit einfach das unser Ziel ist, unser Selbstverständnis ist, weil wir wissen, wir sind international und wollen das auch sein und Mehrsprachigkeit ist eine Ressource, dann wäre das schon ein ganz großes Stück von dem, was neue Integrationspolitik sein kann. Und zwar nicht nur für Geflüchtete, sondern einfach für all die Menschen, die noch mehr als Deutsch können. Und das ist ja eigentlich gut so. Mehrsprachigkeit ist ein ganz breites Feld. Das fängt an bei zum Beispiel kulturelle Bildung. Also in Pankow zum Beispiel gibt es sehr viele italienische, aber auch russische und polnische Zugewanderte. Warum gibt es keine italienischen, russischen, polnischen, aber auch arabischen Bücherecken in den Büchereien? Das fängt schon an übrigens, aber das könnte es viel, viel mehr geben. Warum? Wir sollten uns ein, zwei Schulen suchen in Pankow, die ausdrücklich auch nochmal andere Sprachen außer den herkömmlichen EU-Fremdsprachen als Prüfungssprache anbieten. Also nicht nur als Wahlfach, sondern dann vielleicht auch perspektivisch als Prüfungssprache. Eine andere Sache ist es natürlich, auch unsere Bürgerämter, Jobcenter, alles, wo die Menschen mit dem Staat in Kontakt kommen, einfach fit zu machen für Mehrsprachigkeit. Idealerweise sind es die Mitarbeiter selbst, sonst wäre das ein schneller Zugang zu Dolmetschern, zu Sprachmittlung. Kann man heutzutage ja auch mit Telefon- und Videodolmetschen hinkriegen oder Hinweisschilder schon mal in mehreren Sprachen.
Ja, oder eben türkisch- oder arabischstämmige Mitarbeiter in Bezirksämtern, die diese Sprache sprechen.
Ganz genau. Das ist, wie gesagt, das ist Plan A. Also die beste Möglichkeit, finde ich, für das, was wir immer interkulturelle Öffnung früher genannt haben, was ich jetzt sagen würde, mehrsprachig, internationaler Bezirk, sind natürlich Mitarbeiterinnen, die selber noch andere Sprachen mitbringen. Und wenn das sich nicht schnell genug geht, dann kann man, dass man dann wenigstens oder für die Sprachen, die nicht sprechen, schnell auf Sprachmittlung zugreifen kann und zwar als eine Selbstverständlichkeit, weil das eigentlich was ist, was man von unseren Behörden erwarten kann.
Ein gutes Stichwort, weil du sprichst ja gerade viel über Pankow und darüber, dass man Pankow zu einem mehrsprachigen Bezirk machen könnte, dass das so ein Wunschgedanke von dir wäre. Aber Pankow ist ja auch ziemlich groß und hat ja unterschiedliche Stadtteile, viele Wahlkreise und dementsprechend ist die Stimmung natürlich auch in den einzelnen Kiezen und Stadtteilen unterschiedlich. Fällt dir das auf innerhalb Pankows? Was sind so die prägnantesten Unterschiede der einzelnen Stadtteile zueinander? Oder ist es eigentlich menschenabhängig, so wen du triffst?
Ich nehme an, dass das meine Kolleginnen und Kollegen anderswo auch kennen. Aber in meinem Wahlkreisbüro, das direkt am U-Bahnhof Veneta-Straße ist, hatte ich schon sehr lustige Gespräche mit Bürgern, die im Grunde, und das fand ich interessant, die zum Beispiel klassische Bilder der AfD reproduziert haben, also so nach dem Motto, den Flüchtlingen schiebt man alles hinten rein und um uns kümmert sich keiner und so, wir sind abgehängt, aber gleichzeitig und zwar aus voller Überzeugung gesagt hatten, sie würden nie rechts wählen. Also insofern ist das was uns zu denken geben sollte, glaube ich, dass es dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden, nicht gemeint zu sein, vielleicht auch von der Berliner Stadtpolitik insgesamt nicht genug gemeint zu sein, dass es dieses Gefühl gibt und in einer ganz praktischen Weise, Stichwort abgehängt, merke ich das auch in meinem eigenen Wahlkreis. Der ist ja, der geht ja bis Heinersdorf und in Heinersdorf zum Beispiel gibt es viele Menschen, die einfach rein verkehrstechnisch, die sich massiv abgehängt fühlen, weil sie an dieser mobilen Stadt positiv keinen Anteil haben, sondern nur die Autofluten, die versuchen, den Umweg zur Autobahn über Heinersdorf zu nehmen, den kriegen sie ab, aber selber sind sie sehr schlecht angebunden und das ist wirklich, das führt bei manchen Menschen richtig zu Verbitterung. Und darum sollten wir uns dringend kümmern, weil wir sowieso eine Partei sind, die gesamtstädtisch denken will.
Ja, wir haben natürlich einzelne Stadtteile, die durchaus auch AfD gewählt haben, innerhalb von Pankow. Und da brauchen wir wahrscheinlich gute Strategien, dass die AfD nicht hinzugewinnt, nur weil neue Geflüchtete zu uns kommen.
Ich glaube, das allererste, was wir auf jeden Fall machen sollten, wir sollten offensiv reden. Ich bin unbedingt dafür, dass wir mit Leuten, auch Leuten, die rechte Parteien wählen, sprechen. Und dazu muss man auf eine neue Art streiten lernen. Vielleicht ist das der richtigere Ausdruck. Wir müssen lernen, mit Rechten zu streiten in der richtigen Form.
Da nimmst du mir jetzt die nächste Frage nämlich schon vorweg. Was ja eng verbunden ist mit Flucht und Migration, ist stets die Frage, wie gehe ich mit Rechten um? Und von dir haben wir schon öfter gehört, mit Rechten streiten, aber wie? Ich habe neulich auch einem Interview von dir gelesen, dass diese Rechte versucht, gerade Migration aus dem islamischen Kulturkreis zu instrumentalisieren und uns einen Kulturkampf aufdrängen. Wie kann man mit Rechten streiten und mit welchem Ziel, sie zu überzeugen?
eins muss man unterscheiden, glaube ich. Rede ich mit rechten Funktionären? Das muss ich ja hier durch meine Themen Islam und Flucht regelmäßig im Abgeordnetenhaus tun. Auch heute darf ich wieder die Gegenrede halten zu einem Antrag Burka-Verbot in Schule und Hochschule und so. Also es gibt, es trifft mich dann regelmäßig. Und bei Funktionären, wo ich davon ausgehe, dass die ein ganz bestimmtes geschlossenes Weltbild haben und auch instrumentell reden und taktisch agieren. Die sind ja nicht blöd. Das ist, also es wäre sehr dumm von uns linken Parteien, die zu unterschätzen. Die gehen strategisch, taktisch vor. Versuche ich, hinter den immer so, manchmal so ganz harmlos daherkommenden Anträgen, die so stellen, das Weltbild, das sie eigentlich haben, einfach herauszuarbeiten. Und man muss sich bei manchen Anträgen auch wirklich nur die Begründung durchlesen, die ja manchmal 10 Seiten lang ist, dann wird dieses Weltbild auch sehr offenkundig. Und dann wird eben auch, und das ist jetzt bei diesem Antrag wieder so, Beispiel Burka-Verbot oder neulich hatten wir das zum Thema Zwangsehen verbieten, ein Antrag, der vermeintlich Frauenrechte stärken will. Was wir ja auch wollen. Wir sind die, die schon seit Jahren gegen Zwangsehen gekämpft haben, als die anderen Parteien das noch gar nicht als Thema erkannt hatten. Und Burka ist für mich der Ausdruck von dem frauenfeindlichen Gesellschaftsbild. Nur das Problem ist, wir machen das so, dass wir wirklich die Frauen damit stärken und den Frauen damit helfen wollen. Und bei den AfD-Anträgen ist sehr schnell offenkundig, dass das Frauenthema nur vorgeschoben ist, um eine Islamfeindlichkeit weiter zu verbreiten, während die ansonsten eine zutiefst antifeministische Partei sind. Und bei Funktionären würde ich sagen, es geht darum, das rauszuarbeiten und es zu entlarven tatsächlich. Und es geht. Und ich merke das daran, wenn die dann alle paar Sekunden dazwischen schreien bei einer Rede, dann denke ich mir immer, da ärgere ich mich in Wahrheit nicht, sondern dann denke ich, bingo, wunden Punkt getroffen. Dann denke ich, hat funktioniert. Was anderes, finde ich, ist es, mit Wählern zu reden, die sagen, aus unterschiedlichsten Gründen überlegen sie diesmal Protest zu wählen oder die AfD zu wählen. Da finde ich, geht es viel mehr darum, mal zu dem Punkt zu kommen, nicht nur gegen was bin ich alles, was finde ich alles schlecht und was funktioniert alles nicht in diesem Land, sondern mal wirklich zu sagen, in was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich leben. Also ich würde immer sagen, auch mit diesen Menschen müsste es viel mehr darum zu gehen, zu sagen, okay, du findest das und das und das Mist, vieles von dem finden wir vielleicht auch schlecht und wollen wir auch gern verbessern, aber was willst du denn positiv? Und dann mal zu gucken, was im Kern das ist, worum es Menschen geht. Und dann wird der Widerspruch zu dem, warum die AfD wählen wollen und wofür die AfD wirklich steht, manchmal ganz schnell offenkundig. Das wird nicht immer klappen, aber ich finde, so sollten wir diese Gespräche führen. Wir sind eine Partei, die für etwas steht, die gestalten will. Wir sind nicht die Partei, die sozusagen Hass mit Hass beantwortet. So, sondern also gerade bei Bürgern, die einfach mit uns ja auch sogar ins Gespräch kommen wollen, wenn sie zum Beispiel an einen Wahlkampfstand kommen und wenn sie mit noch so einer komischen Vorwurf ankommen, da geht es wirklich erstmal darum, das Gespräch zu suchen und rauszufinden, was wollt ihr eigentlich? Und seid ihr sicher, dass das bei der Partei, von der ihr da gerade redet, auch nur irgendwie verwirklicht werden kann? Die will doch was ganz anderes.
Also auch positive Narrative zeichnen und schauen, wie kann man eine Gesellschaft gemeinsam gestalten?
Ja, wir sind die gestalten wollen und die für etwas stehlen. Das ist vielleicht sogar der fundamentale Unterschied zur AfD. Wir sind die diese Gesellschaft positiv gestalten wollen.
Also entlarven der AfD durch konstruktive Fragestellungen an Wähler.
Gar nicht mal unbedingt entlarven, sondern sozusagen die Menschen mit den Menschen gemeinsam darüber zu reden, was ist denn das, was ihr wirklich wollt? Weil denn eigentlich sollte man sein Kreuz nicht nur machen, weil man gegen etwas ist, sondern weil man für irgendetwas ist. Und das ist eine Entscheidung, die müssen Menschen am Ende selber treffen. Aber dafür lohnt sich das Gespräch, finde ich. Mich zumindest interessiert tatsächlich erstmal. Und wenn Menschen, egal wie komisch oder wie irritiert ich vielleicht über manche Begriffe und bin, die Menschen verwenden, mich interessiert erstmal rauszufinden, was eigentlich dahinter steckt und was das eigentliche Problem ist, was Menschen auch umtreibt.
Du hast jetzt gesagt, du sprichst viel mit Wählerinnen und Wählern oder versuchst es zumindest mit denen in Gespräch zu bekommen. Bei manchen Leuten zumindest höre ich, dass sich das aber auch in private Kreise einzieht, also dass auch Familien oder also Familienangehörige oder Freunde solche Äußerungen treffen. Ist es dir schon mal passiert, dass Leute in deinem näheren Umfeld so rechte Gedanken geäußert haben? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Ich kenne das nicht aus meinem Freundeskreis, aber zum Beispiel aus dem Gemeindeumfeld. Also insofern schon aus einem Umfeld, wo ich es eigentlich jetzt auch nicht direkt erwartet hätte, obwohl es eigentlich naheliegend ist. Das auch wegen dieser Erfahrung, glaube die ich inzwischen, also ich habe mich inzwischen umgehört und auch dazu gearbeitet, jetzt auch innerhalb der Kirchen zum Beispiel festgestellt, dass das natürlich ein Thema ist, das auch auf Kirchengemeinden zukommt, wie wahrscheinlich auch auf Sportvereine und auf alle Orte, wo Menschen sich auch in einem nicht politischen Raum treffen, wo es also nicht schon klar ist, wohin man jeweils politisch gehört und Menschen sich aus irgendeinem anderen Grund zusammenfinden, gibt es natürlich diese Spaltungen alle ganz genauso. Und deswegen glaube ich erst recht, wir müssen wirklich auf eine demokratische Weise miteinander streiten lernen. Gerade in Kirchengemeinden ist es dann oft so, man will sich natürlich, man will eigentlich Harmonie, man will sich gut verstehen und es ist ungewohnt, dass man über solche, dass man da auch Auseinandersetzungen führen muss. Andererseits ist es ja gerade in so einer Situation die Chance, dass man miteinander reden kann, ohne dass eh schon klar ist, wir stehen doch sowieso auf verschiedenen Seiten, wir sind Gegner. So dass man eigentlich die Chance hat, vielleicht auch wirklich nochmal da was zu überwinden. So. Und dazu gehört aber schon, dass wir leider, und das würde ich sagen, auch in selbst bei Familienfeiern, wir werden politischer werden müssen, aber eben nicht in diesem polemischen Sinne, sondern in dem guten demokratischen Sinne, zu dem Streitkultur ja wirklich dazugehört. Das haben wir vielleicht, das war vielleicht bisher oft im privaten Raum nicht nötig oder man hat gemeint, man vermeidet es lieber, damit einem der Kaffeetisch mit den Tanten und Onkeln nicht versauert wird. Ja. Aber da würde ich sagen, das geht tatsächlich nicht mehr. Das Entscheidende ist halt nur demokratisch streiten. Und das bedeutet vor allem, ich lasse den anderen, auch wenn er eine Meinung hat, die ich total falsch finde, aber in seiner Meinungsfreiheit erstmal stehen und behandle ihn als Mensch. So, und diese einfache Voraussetzung ist ja genau das, was eben bei vielen Social-Media-Hassdebatten und so nicht mehr gilt. Ja.
Hast du denn ein Erfolgserlebnis gehabt im Kampf gegen Rechts, von dem du uns berichten möchtest?
Also, wie gesagt, das eine hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet, beim Entlarven von so einer Wolf-im-Schafspelz-Strategie, wie sie die AfD hier im Abgeordnetenhaus und so und auch anderswo gerne verwendet, habe ich schon ein paar Erfolge gehabt. Das merkt man an den wütenden Kommentaren. Das freut mich auch. Bei diesen Gesprächen, da ist der Erfolg öfters schon einfach, oder ich zumindest sehe das als Erfolg, dass jemand, der angekommen ist und mir solche Thesen aufgetischt hat, wie gesagt, die sehr rechts klingen, obwohl er mir im gleichen Atemzug dann sagt, ich würde aber nie rechts wählen, aber trotzdem, ihr bevorzugt immer nur die Flüchtlinge und so, also dann kommen wieder diese ganzen Geschichten, dass so jemand am Ende des Gesprächs sagt, okay, also irgendwie, ich finde die Grünen und so ja komisch, aber es scheinen ja doch da auch Menschen zu geben, mit denen man einfach mal reden kann. Scheint sich ja doch zu lohnen, mal zu reden. Das ist, glaube ich, die halbe Miete. Also für mich ist sowas schon ein Erfolg. Ich erwarte nicht, dass der mir sofort schwört, er macht beim nächsten Mal das Kreuz bei uns. Mir reicht schon, dass er wieder in diesem demokratischen Diskurs mit dabei ist.
Okay, Bettina, vielen Dank. Wenn du unseren Podcast kennst, dann weißt du ja, dass wir so gegen Ende immer noch ein paar mehr oder minder ernst gemeinte, auch lustigere Fragen an dich haben. Bist du bereit dafür?
Ich tue mein Bestes.
Also dann fange ich an. Du bist für einen Tag regierende Bürgermeisterin von Berlin. Was wäre deine erste Amtshandlung?
Ich glaube als allererstes, also natürlich, nachdem ich mir vielleicht mein Büro angeschaut und meinen Zettel mal einmal ausgetestet hätte, würde ich sehr schnell nicht nur meine persönlichen Mitarbeiter, sondern auch so diese ganzen Referatsleiter, die es dann in der Senatskanzlei gibt und so zusammenrufen und würde ihnen sagen, hören Sie zu, in Zukunft gilt auf jeden Fall, wenn Entscheidungen zu treffen sind und so, Sie haben die Verantwortung und ich übernehme im Zweifelsfall die Schuld. Mit anderen Worten, Sie müssen keine Angst haben, dass jeder Fehler sofort bestraft wird, weil das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt an einer anderen Art zu regieren, ist, dass man den Leuten mehr Handlungsmacht in die Hand gibt und diese Angst vor Fehlern und diese Nichtzuständigkeitskultur durchbricht. Und ich glaube, so eine Ansprache würde ich sehr schnell halten, nachdem ich da angetreten bin.
Was hat dich denn in deiner bisherigen politischen Laufbahn mal sehr gefreut oder richtig stolz gemacht?
Naja, die Grünen waren in Berlin mit kurzen Unterbrechungen eigentlich immer in der Opposition. Und ich sage es mal so, wir haben es geschafft. Da war ich ja noch Landesvorsitzende, uns an die Regierung zu führen. Und zwar auch mit einem Koalitionsvertrag, der die Sozialdemokraten wahnsinnig genervt hat, weil er typisch grün alles ausdiskutiert wurde und er viel dicker geworden ist, als die das für nötig hielten. Aber der uns dann eben auch wirklich die Grundlagen gegeben hat, die Dinge auch wirklich umzusetzen, die wir umsetzen wollten. Und darum, das hat sich wirklich gelohnt. Auch wenn die Unterschrift selber, und das ist der bittere Tropfen dabei, dann schon unsere beiden Nachfolger drunter setzen durften.
Du hast sozusagen ausgehandelt und unterschrieben wurde.
Ja, genau. Dafür hat mir dann Werner Graf netterweise den extra signierten, imprägnierten Kugelschreiber, der extra für diesen Zweck von der Senatskanzlei gemacht worden war, den habe ich als Andenken geschenkt gekriegt.
Hast du ihn noch?
Den habe ich noch, na klar.
Du darfst einen Baum pflanzen. Wo in Berlin oder vielleicht sogar in Pankow würdest du ihn denn hinpflanzen?
Oh, das ist leicht. Schonensche Straße. Das ist eine Straße gleich nördlich der Wisbier, da mein Wahlkreis beginnt, eine der wenigen Pankower Straßen, in denen es überhaupt keine Straßenbäume gibt. Es gibt Gründe dafür, es gibt anscheinend irgendwelche Leitungen unter den Bürgersteigen und der Bürgersteig ist schmal und die Pläne für die Leitungen sind verloren gegangen und es wäre alles sehr aufwendig. Und da hat sich dann aber auch unterstützt von mir und von meinem Wahlkreismitarbeiter, hat sich eine kleine Anwohnerinitiative gegründet, die für mehr Straßengrün da in der Schonenschen Straße kämpft. Unsere letzte Aktion war, wir haben vom Bezirk Gelder bekommen, haben dafür Straßenbäume gekauft und haben die für einen Tag mal auf die Straße, denn der Bürgersteig geht ja nicht, haben die praktisch auf die Straße gestellt und klargemacht, wir wollen auch Parkplätze mal umwidmen zu Baumplätzen, wenn man so will. Nach ein paar Tagen kam das Ordnungsamt, dann haben wir sie schnell wieder auf den Bürgersteig gestellt. Aber der nächste Schritt wäre, dass da alle, es reicht ja alle 50 Meter mal ein Parkplatz zu einem Platz für Fahrradbügel und Bäume umgewidmet wird.
Ich gehe mir die Straße auf jeden Fall mal angucken. Welche Sprache würdest du in deinem Leben gerne nochmal lernen?
Passt ja ganz gut, nachdem wir vorhin über Mehrsprachigkeit sprachen.
Genau.
Türkisch.
Okay.
Mein Sohn hat es mal angefangen in der Grundschule, wahrscheinlich durch seine Kumpels animiert und seitdem denke ich mir, okay, das war eigentlich schlau von ihm.
Was wäre eine gute Überschrift für diese Podcast-Episode?
Bettina will nicht allein mit Rechten streiten.
Okay. Vielleicht können wir die ja verwenden. Ja,
jetzt kommt eine spannende Frage. Welche Frage haben wir dir nicht gestellt?
Ob ich Veganerin bin?
Gibt da eine kleine Geschichte.
Da gibt es eine kleine Geschichte, darum grinst jetzt Helene.
So, ich bin jetzt hier also der Unwissende.
Nein, bin ich nicht. Und weil ich Käse zu sehr liebe, werde ich es vermutlich in meinem Leben auch nie mehr werden. Ich muss es offen gestehen. Also Vegetarierin kein Thema, aber vegan ist für mich nicht möglich. Ich unterstütze aus vollster Überzeugung, dass wir aber bei unseren eigenen Veranstaltungen veganes Catering bestellen und einfach, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Und ich wünsche mir einfach nur, dass wir gleichzeitig sagen, hey, aber wer nicht vegan leben will, der ist herzlich willkommen, sich seine Käse oder vielleicht sogar Wurststullen in der Brotbox selber mitzubringen.
Dann kommen wir jetzt zu den berühmten Autovervollständigungen. Wir fangen den Satz an und du beendest ihn möglichst kurz und knapp. Offene Gesellschaft bedeutet für mich:
Streiten lernen, Unterschiede aushalten, aber die Grundrechte als gemeinsame Grundlage haben.
Das Berlin der Zukunft ist
sehr viel dichter wahrscheinlich gebaut, als wir es kennen, so dass man kein Auto braucht und trotzdem grün.
Jetzt ist vor einigen Tagen ja die Berlinale vorbeigegangen, deswegen meine Lieblingsschauspielerin oder mein Lieblingsschauspieler ist?
Die Filme, die ich auf der Berlinale gesehen habe, haben komplett unbekannte Schauspieler. Deswegen lass mich peinlicherweise zu Hollywood-Stars zurückkehren. Willem Dafoe, solange er noch ein paar Zähne im Mund hat.
Und die letzte Autovervollständigung für dich wäre mein Lieblingsort in Pankow.
Das stellen wir wirklich jedem in unserem Podcast, diese Frage.
Der Späti in der Schonenschen Straße.
Diese Schonensche Straße, die muss ich wohl mal besuchen.
Ja, die muss, das lohnt sich.
Ja, dann Bettina, ganz vielen lieben Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast, dass wir dich im Abgeordnetenhaus aus dem Alltag rausreißen durften.
Ja, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich habe viele Anregungen mitgenommen, auch zum Gespräch miteinander und muss unbedingt mal die Schonensche Straße besuchen.
Danke euch und das mit der Schonenschen merke ich mir. Herzlich willkommen. Tschüss. Und tschüss.